Wir sind ja jetzt fast schon im Wald, zumindest gedanklich. Und wir sprechen jetzt mit Lothar Wilhelm, der uns auf der Landpartie Urwald und gutes Klima einen Tag lang begleitet hätte. Leider musste sie ja ausfallen, Lothar, und wir freuen uns aber jetzt mit dir hier sprechen zu können und ein paar Eindrücke, die die Teilnehmer vielleicht gemacht hätten, jetzt hier per Audio in die weite Welt zu senden.
Ja, schön.
Und wir alle sind natürlich neugierig, was hätte uns denn erwartet? Also es war ja ein Workshop geplant mit dem Titel Waldwerken mit Lothar Wilhelm unterwegs mit Säge, Tee und Waldkultur. Shinrin-Yoku und allen Sinnen. Das ist ja ein großes Paket und vielleicht kannst du kurz mal so skizzieren, wie hätte denn der Tag ausgesehen oder was wären auch die wesentlichen Erfahrungen gewesen?
Ja, also ich glaube, es beginnt schon mit dem Übergang, wenn man den Ort verlässt, in dem man geschlafen hat und dann langsam so den Wald vor sich sieht und dann in den Wald hineingeht. Ich glaube, die ersten 2, 3 Minuten wirklich nur noch Bäume zu sehen, also dann frage ich auch Teilnehmer häufig nach einer Stille, was empfindet ihr denn jetzt eigentlich? Und dann sagen viele, so eine andere Welt oder ich bin jetzt eher bei mir. Und dann spielt auch eine Rolle, dass man dann vielleicht sich auch erstmal darauf konzentriert, das andere wahrzunehmen. Also einen Abschied zu nehmen aus der urbanen Welt und dort zu beginnen, wo eigentlich, wenn man ganz still ist, die Vögel das Sagen haben oder das Singen oder wie auch immer.
Muss man dafür eine gewisse Zeit zurücklegen, eine gewisse Distanz zurücklegen? Oder so wie du es gerade geschildert hast, könnte man meinen, das ist schon nach den ersten 50 Meter eingetreten?
Ja, das ist eine gute Frage, Bertram. Also ich glaube, durch das Problem, dass wir nirgends ganz Stille im Wald finden, sondern immer noch einen Teil der akustischen Belastungen der Urbanität auch hören, ist es schwierig, sich ganz da hinweg zu beamen. Aber dadurch, dass die Akteure im Wald, nämlich Vögel in der Regel, schon eine ziemliche Geräuschkulisse abgeben, übertönt das manchmal auch so diese Autofahren und diese Geräusche, die Fabriken und sonstige Zivilisationen von sich geben. Also es fällt leichter, wenn die Leute fokussieren in der Gruppe und versuchen, das wahrzunehmen, was in der Stadt nicht geht oder was selten geht. Und dazu ist Stille wichtig. Also es kommt vielleicht nicht so darauf an, wie viel Meter oder wie viele Minuten man im Wald dann bereits ist, sondern die Haltung, sich darauf mal zu konzentrieren, was man wahrnimmt, akustisch und auch optisch wahrnimmt, was man da anderes sieht, die Formen, die Farben, das Licht zwischen den Bäumen, die Reflexionen der Blätter. Und das heißt aber auch, dass man begreift, dass man Neuankömmling ist und dass uns immer, wenn wir in den Wald sehen, mindestens 2, 3 Augenpaare beobachten. Und man wird erst dann unsichtbar und nicht mehr wahrgenommen, wenn diese Überbrückung, diese Zeit, wenn die verstrichen ist. Und dann merken die Vögel, da ist jemand, der macht uns aber nichts, der lässt uns in Ruhe und dann geht das Leben weiter. Vorher, wenn man in den Wald geht, tritt da immer Stille ein, weil in der Gruppe immer gesprochen wird. Und wenn man diese Zeit überbrückt, und dann plötzlich merkt man wieder, die ersten Rotkehlchen fangen an und die ersten Buchfinken melden sich wieder. Und dann kommen auch die selteneren Vögel wieder zum Singen. Und dann erst ist man wirklich angekommen.
Ja, ich verstehe das so, dass es eben auch wichtig ist, dann eine Weile dann an einem Ort zu verbringen und sich vielleicht auch gar nicht so viel zu bewegen. Ist das so?
Ja, das ist so. So Menschen, die das ein Leben lang praktizieren und auch richtige Schulen gegründet haben, wie Jonathan Young, also mit seiner Wilderness Awareness School, der sagt, es ist möglich, bei einem langen Aufenthalt vielleicht mit einer kleinen Tarnung in einem Gebüsch, einen Arm so lang hochzustrecken, bis auch da ein Vogel drauf springt. Weil er dich nicht mehr wahrnimmt als jemand, der ihn vielleicht gefährdet. Oder du bist dann irgendwann ein Teil dessen. Und er sagt das, man macht sich unsichtbar. Also die Natur, gehst über in diesen Kreis der Natur und wirst nicht mehr als außenstehend empfunden. Also beim Kanufahren ist es ja auch so. Im Kanu sitzend oder liegend und treibend auf einem Bach nehmen einem die Vögel nicht mehr wahr als Mensch, als Bedrohung. Da schwimmt halt was vorbei, da ist auch so ein Kopf dran. Aber das ist nicht so. Dann erlebt man ganz anders. Also Kanufahrer kennen das.
Ja, mich würde noch interessieren, also angenommen, man ist dann in diesem Wald und ist da ein Stück weit unsichtbar oder auch Teil des Waldes oder Teil des Flusses. Was für eine Erfahrung kann denn dann gemacht werden? Also was passiert dann jetzt nicht nur mit den Vögeln, die dann anfangen zu singen, was passiert denn mit den Menschen? Du hast ja jetzt auch schon viele Menschen im Wald begleitet. Was kannst du denn beobachten, wie sich die Menschen verhalten, wie sich da vielleicht was verändert?
Also einmal öffnet es Einblicke in sich selbst und eigentlich dann auch Einblicke in die Natur, wie man sie vorher nicht wahrnimmt. Und es kommt eine intensivere Wahrnehmung. Das hat mit den Sinnen zu tun, die dann anders hören, anders riechen, anders schmecken. Und wenn man sich darauf einlässt, mal einfach auf einem Quadratmeter Moos einfach zu sitzen und zu gucken, was da drumherum geschieht, dann sind es auch so kleine Erfahrungen, Formen, also Licht, kleine Käfer, die da vorbei marschieren. Also es sind die Kleinigkeiten, die man dann wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich unheimlich schöne Erlebnisse. Also einmal hatte ich auch eine lange Zeit in so einer Wildnisschule an einem Baum gesessen mit geschlossenen Augen und habe die Hände so im Schoß gefaltet. Und als dann der Teamleiter uns durch Schlagen von Stöcken wieder da in die Welt zurückgeholt hat, habe ich die Augen geöffnet und so in meine Hand geguckt und da saß eine Eidechse drin. Die ist einfach da reingelaufen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich war am Zuhören war, am Riechen war, am Schmecken war. Und die hat sich natürlich da ganz wohl gefühlt, weil so eine Handfläche, so die Hände ineinander liegen, hat sie sich da so reingekuschelt. Ich habe das gar nicht begriffen, weil die hat auch eine ziemlich warme Füße und das war dann kein Unterschied. Und das war natürlich ein Glückserlebnis. Und andere schildern in solchen Sitzungen das Ähnliche. Und begreift viel mehr und spürt viel mehr. Und diese Anreicherung, das ist, glaube ich, das, was wir rein körperlich an schönen Stimmungen erleben. Und dann gibt es noch das Phänomen der inneren Öffnung, also dass man selbst auch ein Stück anders wird in der Zeit im Wald. Dass Menschen dort offener werden, sie werden toleranter im Wald. Man kann plötzlich mit einer Bergmannskapelle und mit Jazzmusikern ein gemeinsames Projekt machen. Das würde in der Stadt nicht funktionieren. Da sind die Gräben zu tief. Und im Wald ist es noch so ein Teil, vielleicht deswegen, weil wir daherkommen. Weil wir alle irgendwo aus der Natur kommen. Also diese Biophilia-Hypothese, die finde ich von Wilson immer noch total aktuell. Also ich glaube, das ist wirklich. Also daran auch liegt, dass wir mit nicht geöffneten oder nur kaum geöffneten Augen durch die Welt gehen. Und dass diese Abgeschiedenheit der Normalität, in der wir leben, dass das eine Chance ist, nochmal zurückzufinden zu dem, wo wir herkommen. Und in Japan ist diese Kultur, dass der Mensch außerhalb der Natur steht, eigentlich unverständlich. Die würden sich nie so definieren. Sie sind immer ein Teil dessen, was uns umgibt. Und wir müssen das erst überbrücken. Wir müssen die Brücke erst von dem Menschsein zur Natur müssen wir erst überschreiten. Und das können verschiedene Praktiken, zum Beispiel dieses Shinrin-Yoku, das ist ein Mittel, dort wieder anzukommen und über die Zivilisation dorthin zu kommen, wo wir auch herkommen.
Ja, ich glaube, das ist ja so der Menschheit gemein, ne? Und einige Völker haben es mehr bewahrt, vielleicht diesen Naturkontakt auch. in ihrem Alltag zu integrieren und oder einige Menschen, jetzt vielleicht nicht nur auf Völker bezogen, aber es ist ja was Urgemeines der Menschheit, ne? Dass es dieses Leben in der Natur gab.
Ja.
Und das ist was genau ganz Natürliches ist. Aber es galt natürlich auch darum, die Natur in gewisser Weise zu überwinden. Ne? Aber das ist interessant, diese Frage. Fühlt man sich als Teil oder beherrscht man die Natur? Ne? Also wir leben ja eher in der Welt, wo wir denken, wir können alles bestimmen und merken jetzt aber vielleicht auch gerade, dass wenn es einfach kein Regen fällt, dann trocknet der Wald aus. Ne? Also es geht ja, glaube ich, immer da auch darum, einen guten Platz zu finden und dann auch noch im richtigen Moment. Ne?
Ja, das wäre jetzt direkt eine Anschlussfrage für so einen Waldwerken-Workshop oder die Erfahrung, die du beschreibst. Muss der Wald besondere Qualitäten haben? Also wir haben ja häufig hier vor der Haustür, sagen wir mal, bewirtschafteten Stangenacker. Ja. Und jetzt in diesem und letztem Jahr durch die Trockenschäden verändert sich der Wald in gravierendem Maße. Also kann man mit deiner Waldwerkstatt überall hingehen oder müssen wir da einen bestimmten Wald auswählen?
Also es ist schon natürlich wichtig, nicht in so einem Stangenforst sich niederzulassen und dort etwas zu bearbeiten. Ja, also ich hatte die Hypothese, dass ich schon an einem Tag in der Lage bin, drei schöne Orte zu finden, wo wir arbeiten und wo wir unsere Teesitzungen machen. Und dafür habe ich mir diesen einen Tag vorgenommen. Und dort hätte ich auch dann Sachen für unsere Teegelage dann auch deponiert, also Wasser zum Beispiel, dass wir das nicht alle tragen müssen. Aber natürlich verfügt jeder über so eine Vorstellung, was sein Lieblingswald ist. Und ich habe gemerkt, dass das sehr unterschiedlich ist bei Menschen. Und dass das vielleicht auch manchmal stimmungsabhängig ist. Zum Beispiel gibt es Teeplätze, die ich aussuche mit einem weiten Blick in Täler. Das gibt so das Gefühl, man sieht in die Ferne und vielleicht auch, man hat so ein Panorama, aber ist nicht Teil dessen. Und dann gibt es dieses ganz vielgestaltete, naturverjüngte Buchenwäldchen, bei dem man keine drei Meter sieht, aber so wirklich Teil dessen ist und fühlt sich auch wohl, weil man so geborgen ist. Einem, die man sieht, also vielleicht Vögel runtergucken. Das ist eine ganz andere Stimmung, eine intime Stimmung. Und dann gibt es diesen Mittelwald, also diesen Wald, wo man in der Ferne auch noch ein Reh vorbeilaufen sehen würde, aber auch noch ein Teil in der Intimsphäre hat, so verbunden zu sein mit kleinen, mittleren, großen Bäumen und nach sehr viel Unterschiedliches sieht. Und diese Stimmung, die versuche ich durch die Waldorte, an denen wir unseren Tee trinken oder in denen wir arbeiten, noch einzufangen.
Ja, vielleicht kannst du noch was sagen. Du hast eben erwähnt, dass du dann so Teeorte aussuchst. Also auch im Waldbaden wird ja auch Tee getrunken. Vielleicht kannst du zu dieser Teekultur im Wald noch ein paar Worte sagen.
Ja, also bei der Beschäftigung mit diesem Shinrin-Yoku ist mir irgendwann die Idee gekommen, dass es immer darum geht, dann, dass man etwas tut für seinen Körper oder einen Genuss im Wald intensiver erlebt. Wie man alles etwas intensiver erleben kann, wenn man eben im Wald ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zwar seit 30 Jahren Tee trinke, aber eigentlich noch nie Tee im Wald getrunken habe. Und durch diese Literatur von Shinrin-Yoku wird man immer wieder auf Punkte gestoßen, etwas im Wald zu tun, weil der Wald einem ohnehin gut tut, unsere Sinne und allein physikalisch und mental einfach anders aus dem Wald herauskommt. Mein erstes Mal, wo ich dann im Wald Tee zubereitet habe, war auch so, dass das eine ganz andere Sache war wie zu Hause. Und das ist dann auch ein Punkt des die Teeorte so ausgewählt sind, dass wir unterschiedliche Blickwinkel in den Wald haben und dass ich unterschiedliche Tees auch auswähle für den Morgen, den Mittag und den Abend. Also es wären bei unserer Tour wahrscheinlich ein leichter, anregender Darjeeling am Anfang gewesen. Am Mittag wäre es wahrscheinlich ein Oolong gewesen, ein halb fermentierter Tee, der mit seiner Teegeschichte auch dann vorgestellt würde. Man würde dann auch den Tee gemeinsam zubereiten und die Sachen erfahren, die man dort wissen sollte. Und am Abend wird es zum Abschluss wahrscheinlich ein Grüntee geworden. Wir werden das aber nachholen. Wir werden das alles noch erleben auf der Tour.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir nächstes Jahr dann tatsächlich Tee trinkend im Wald sitzen oder stehen. Und auch diese Stille lauschen können oder in diese Stille kommen können und das vor allen Dingen auch anderen Menschen zu ermöglichen.
Naja, wir machen das im kommenden Jahr.
Genau.